ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Guten Morgen. Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Ursula Schröder. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Professorin für Politikwissenschaft an der Uni in Hamburg, außerdem Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Und dann werden wir gleich uns noch darüber unterhalten. Aber Sie haben sicherlich die aktuellen Entwicklungen jetzt verfolgt. Also am Wochenende hatte Russlands Präsident Putin Gerhard Schröder ja genannt als möglichen Vermittler im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Was war da Ihr erster Gedanke?
Generell ist es erstmal eine gute Idee, wenn Putin überhaupt über Verhandlungen spricht. Wir können nichts darüber sagen, ob die Intention die richtige oder die wahre ist. Ich gehe nicht davon aus, dass Putin gerade ernsthaft verhandeln möchte. Aber der Hinweis darauf, dass er einen Verhandler sucht, ist erstmal positiv. Es wird natürlich nicht so aussehen, dass Schröder dann im Namen der deutschen Regierung irgendwas verhandelt. Das ist unwahrscheinlich. Aber es wird darum gehen müssen, dass Teams von Verhandlern auf unterschiedlichen Seiten in die Linie gestellt werden, um irgendwann diesen Krieg hoffentlich zu beenden. Und da ist natürlich jede Regung von russischer Seite, diesen Weg gehen zu wollen, positiv.
Ja, wie war die Reaktion der Bundesregierung darauf?
Die war verständlicherweise negativ. Da ging es eher um die Einschätzung, dass das nicht die richtige Person ist, dass nicht der richtige Zeitpunkt ist. Aber die Idee, dass die ukrainische Seite durch ihre Taktik, durch die Drohnen, durch die Marschflugkörper, die sie einsetzen, gerade es schafft, die russische Seite etwas in Bedrängnis zu bringen. Das ist natürlich eine positive Entwicklung. Und da ist der Hinweis auf Verhandlungen erstmal gut.
Ja, ist dieser Hinweis auf Verhandlungen als Schwächeeingeständnis von Putin zu lesen? So wird es ja teilweise gesehen.
So kann man das lesen. Wenn man sich die Nachrichten der letzten Wochen anschaut, dann sehen wir, dass Putin an unterschiedlichen Seiten in Bedrängnis gerät. Sei das bei den Geländegewinnen, die abnehmen, sei das bei den ukrainischen Drohnenangriffen, auch den Marschflugkörpern, die immer tiefer in russisches Gelände vordringen. Sei das bei der Wirtschaftsleistung, bei den hohen Verlustraten seines Militärs, das er jetzt schon sehr lange hat. Da sehen wir schon, es ist unklar, wie lange die russische Seite das durchhalten kann. Ich kann das nicht gut bewerten. Aber dass dieser Krieg irgendwann auch über Verhandlungen ein Ende finden muss, da sind sich eigentlich alle einig.
Was würden denn Verhandlungen überhaupt bedeuten? Denn Putin rückt ja von seinen Standpunkten bisher nicht ab.
Das ist in solchen Vorzeiten, Vorverhandlungen auch nicht üblich. Man würde ja nicht in die Verhandlungen reingehen und schon mal Zugeständnisse machen. Das macht niemand. Das heißt, es wird immer mit Maximalforderungen reingelaufen und dann wird hinter verschlossenen Türen möglichst unter Ausschluss der Öffentlichkeit versucht zu verhandeln und für sich selber das Beste rauszuschlagen, was geht. Bisher waren alle Verhandlungsrunden nicht erfolgreich. Das war auch überhaupt nicht überraschend. Aber es kann sein, dass in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr etwas passiert, dass sich dann beide Seiten auf eine Lösung einigen, die momentan nicht auf dem Tisch liegt. Und manchmal ist es auch besser, nicht zu sehen, was auf dem Tisch liegt, weil Verhandlungen aus guten Gründen im Geheimen stattfinden sollen.
Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius ist jetzt in Kiew angekommen. Da geht es um Rüstungskooperationen. Wie sind die einzuordnen?
Die Reise des Verteidigungsministers war ja geheim gehalten worden. Das ist auch üblich, wenn Minister in gefährliche Regionen reisen. Im Prinzip hat sich die deutsche Regierung darauf verpflichtet, Rüstungskooperationen mit der ukrainischen Seite voranzutreiben. Das machen auch viele andere europäische Staaten, neben Litauen auch viele weitere baltische Staaten. Und die Idee dahinter ist zunächst diese Idee des Stachelschweins auf der ukrainischen Seite, also dass sich die Ukraine sehr stark selbst verteidigen kann, voranzutreiben und zu schauen, dass die Rüstungsproduktion auf der ukrainischen Seite beschleunigt wird und da die deutsche Seite auch finanziell unterstützt.
Lässt sich vom Zeitrahmen absehen? Sie sind jetzt Direktorin des Instituts für Friedensforschung. Wann es dann im Verlauf so eines Krieges dann wirklich auch zu ernsthaften Verhandlungen kommen kann?
Das ist in unterschiedlichen Kriegen und Konflikten sehr unterschiedlich. Wir sehen jetzt im ukrainischen Fall einen echten Zermürbungskrieg. Das heißt, es geht nicht mehr so sehr um Landgewinne, sondern darum, dass mehr Menschen und mehr Material zerstört werden der anderen Seite. Und die Frage ist, wie hoch die eine Seite die Kosten der anderen Seite treiben kann, bis sie nicht mehr durchhält. Das ist natürlich in einem kleineren Staat wie der Ukraine zunächst mal die Ukraine. Deswegen auch die Anstrengungen der europäischen Seite. Aber auch auf der russischen Seite wachsen die Kosten. Und je länger der Zermürbungskrieg, desto wahrscheinlicher wird es, dass irgendwann Verhandlungen greifen.
Ja, aber spekulieren möchten Sie wahrscheinlich auch nicht.
Es ist schwer, da ein Datum dran zu hängen.
Sie sind Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Wie können wir uns das denn vorstellen? Also, dass Sie lange vielleicht mit der Geschichte, mit der Historie beschäftigt waren und als das Thema Zeitenwende aufkam, dass Sie jetzt ganz plötzlich ganz viel mit aktueller Sicherheit zu tun haben?
Wir waren natürlich schon immer mit aktueller Sicherheitspolitik beschäftigt, auch mit Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Das ist das, was uns auszeichnet. Wir machen beides. Es wird ja in der Öffentlichkeit gerne getrennt. Die einen machen die Friedensforschung, die anderen die Sicherheitsforschung. Unser Institut ist von einem General gegründet worden, Generalgraf von Baudissin. Und wir haben aber immer schon als Institut den Anspruch gehabt, die friedenspolitische Perspektive nicht aus dem Blick zu verlieren, uns aber mit den harten sicherheitspolitischen Fragen zu beschäftigen. Das macht uns da einzigartig. Und wir haben das schon über Jahrzehnte in der Form gemacht, auch meine Amtsvorgänger natürlich, nur in einem engeren Zirkel von Expertise. Sicherheitspolitik war ein Nischenthema, das auf Ressortebene, in Ministerien, in Expertengruppen besprochen wurde, aber nicht so sehr mit der breiten Öffentlichkeit. Und das hat sich geändert.
Ja, wir sind ja wirklich verwöhnt, dass wir uns 80 Jahre lang keinen Gedanken darum machen mussten und in Friedenszeiten leben. Und plötzlich ist das Thema Krieg und Krise so aktuell. Wie sieht denn da die Sicherheitspolitik aus? Sind wir da gut gerüstet?
Das ist ein breites Feld. Es geht so. Im Kalten Krieg war ja auch nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Das heißt, auch der Kalte Krieg war geprägt. Auch meine eigene Kindheit war geprägt durch die Idee einer russischen Invasion, eines Angriffs, den Fulda Gap irgendwo im Niedersächsischen, wo dann die Panzer rollen würden. Das war ja auch eine durchaus angstbesetzte Zeit. Die Menschen hatten auch Angst und die Vorbereitung war sehr stark. Die ist dann nach 89 abgebaut worden. Das war auch der Einstieg in die sogenannte Friedensdividende. Und wenn man sich das Ergebnis anschaut, sieht man, dass wir leider heute in einer Situation sind, in der wir uns viel stärker mit sicherheitspolitischen Themen beschäftigen müssen, in der aber die deutsche Politik in einigen zentralen Bereichen noch nicht ganz da ist, wo sie sein sollte.
Sie sprechen jetzt die deutsche Politik an. Wo ist Ihre Kritik, wenn Sie sagen, die ist noch nicht da, wo sie sein sollte?
Insbesondere in den Bereichen, über die wenig gesprochen wird. Wir sprechen sehr viel über Militär, über militärische Fähigkeiten, über Kapazitäten, über die Notwendigkeit von Ausrüstung, von Verteidigungspolitik und relativ wenig darüber, was es mit uns zu tun hat, was es mit den Menschen zu tun hat, in welcher Form wir auch aktiv werden müssen, wenn es um Fragen der zivilen Verteidigung geht, um unseren eigenen Einsatz. Und ich glaube, in diesen zivileren Feldern könnte durchaus noch mehr Steuerung erfolgen.
Da haben Sie ja den Vergleich. Wurde da früher mehr oder anders drüber gesprochen?
Ja, ich habe mir die unterschiedlichen Broschüren angeschaut aus den 60ern, in der die Bevölkerung gewarnt wurde vor dem, was passieren kann. Die Ansprache war klarer, sie war härter, sie war deutlicher. Sie hat auch viel stärker gesagt, was der Staat denn für die Bürgerinnen und Bürger tun wird und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass die Menschen damals sich vorbereiten müssen. Da gab es diese eine Broschüre von 1961, die hieß, jeder hat eine Chance. Das hieß also im Gegenzug auch, dass man davon ausgehen konnte, dass Menschen denken, es gibt eh keine Chance, wenn militärisch eskaliert wird. Und dieses jeder hat eine Chance, mit dem Hinweis auf Waffengattungen und auf was alles passieren kann, war einfach eine völlig andere Idee von Ansprache, von direkter Kommunikation als heute.
Wenn die Kommunikation früher so direkt war, warum ist sie denn jetzt weniger direkt?
Das ist eine gute Frage. Es gibt wenig Daten dazu, also wenig Umfragedaten dazu. Was ich in meinen Gesprächen mit Menschen aus der Öffentlichkeit, auch im privaten Raum sehe, ist der Eindruck, dass staatliche Institutionen nicht gern direkt die Bevölkerung belasten möchten mit schlechten Nachrichten, weil die Lage ohnehin schon sehr schlecht ist und dass man dann die Leute nicht beunruhigen möchte. Und dieses Motiv des nicht beunruhigen Möchtens, das sehe ich in vielen politischen Reden und Ansprachen. Aber aus der Krisenkommunikation, auch aus der Forschung zur Krisenkommunikation wissen wir, dass das nicht der richtige Weg ist, weil klar ist, in Zeiten der Krise muss klar kommuniziert werden, muss direkt kommuniziert werden, muss ehrlich kommuniziert werden, müssen auch Unsicherheiten kommuniziert werden.
Das heißt, die Angst vor der schlechten Nachricht und weil das nächste Wahlergebnis beeinflussen könnte.
Zum Beispiel.
Es ist ganz spannend bei Ihnen zu lesen, Schutz in Krisenzeiten, wie Sie da den Blick ins Ausland wagen und da ganz gute Beispiele gefunden haben. Wo denn?
Zum Beispiel in Schweden, in Finnland, aber auch in Großbritannien, auch in den Niederlanden. Eigentlich in allen unseren europäischen Nachbarstaaten und befreundeten Staaten wird Krisenkommunikation anders gemacht und wird auch die Vorbereitung auf Krisen unserer Zeit anders gelebt. Da redet der Staat offen drüber. Da wissen die Bürgerinnen und Bürger in weiten Teilen, was sie zu tun haben. Und für mich der fast wichtigste Punkt ist, da steht in allen Konzepten drin, redet miteinander, wie in Großbritannien. Da steht drin, Schutz geht nicht alleine, Schutz geht nur zusammen. Also sprecht mit euren Nachbarinnen, sprecht mit euren Nachbarn, tut euch zusammen. Und da steht auch drin, was der Staat dann tun wird, wenn es hart auf hart kommt und wo unsere Verantwortung liegt. Und das war mir auch ein großes Anliegen, darüber zu sprechen, was ist eigentlich unsere Verpflichtung gegenüber unserem politischen Gemeinwesen und an welcher Stelle kommt der Staat rein?
Vielleicht gucken wir noch mal bei den positiven Beispielen. Also Finnland haben Sie beispielsweise sehr gelobt. Was machen die zum Beispiel alles anders?
Finnland hat natürlich auch eine andere strategische Lage immer schon gehabt. Die finnische Regierung hat schon, war nicht Teil der NATO, hat einen großen Erbfeind, einen Feind auf der russischen Seite und wusste immer schon, okay, das wird gefährlich für unsere Bevölkerung, wenn sich historische Ereignisse wiederholen. Deswegen haben die schon sehr früh angefangen, in Vorsorge, in Krisenvorsorge zu investieren. Sie haben viele Sachen gemacht, die für Deutschland gar nicht so relevant sein werden. Zum Beispiel in Schutzbauten haben die investiert. Wenn man sich Helsinki anschaut, wenn man da hinreist, was ich mal gemacht habe, kann man sich unter der Erde anschauen, wie die U-Bahn-Stationen sich ausfächern in riesenhafte Sporthallen, Tunnel, Lebensmittelgeschäfte, was auch immer, Parkplätze, wo einfach ein Schutzraum, also ein Bunker, eine Bunkeranlage entstanden ist, die mehr Plätze hat, als Helsinki Einwohnerinnen hat. Das heißt, jede Person in Helsinki kann da unten einen Schutzraum finden. Das brauchen wir nicht. Aber in diesen Bereichen ist Finnland sehr stark, ist auch sehr stark in der gemeinschaftlichen Vorbereitung, in der Frage, was müssen die Bürgerinnen und Bürger eigentlich tun, wenn es zur Krise kommt? Wie müssen die sich vorbereiten? Was müssen die auch zu Hause haben? Da sind die Finnen klassisch besser aufgestellt.
Wobei, wenn wir jetzt bei den Schutzräumen bleiben, es hat ja Schutzräume gegeben, auch in Deutschland. Mhm. Wie wäre das? Was bräuchten wir an Schutzräumen und was haben wir? Lässt sich das sagen?
Es gibt in Deutschland eigentlich keine Schutzräume momentan. Es wird ein neues Schutzraumkonzept geben, in dem wird aber auch nur drinstehen, dass Schutzräume U-Bahn-Stationen sein werden, Keller, innenliegende Räume. Es ist also nicht damit zu rechnen, dass in Deutschland ein großer Bunkerbau losgeht. Und das halte ich auch für völlig richtig, weil die Szenarien, denen wir gegenüberstehen, natürlich keine sind, wo wir davon ausgehen müssen, dass es direkt zur Landesverteidigung kommt, wo also jemand unser Territorium direkt angreift und wir mit den direkten Folgen zu rechnen haben. Die Szenarien, mit denen gerade geplant wird, sind in erster Linie zivile Szenarien. Das ist wie in Berlin, der Strom fällt aus. Das sind Extremwetterszenarien, auch nach wie vor Fluten, Überflutungen, Sturmfluten. Das sind hybride Bedrohungen wie Desinformation, wie Sabotage, wie unterschiedliche Formen der Einflussnahme auf unser politisches System. Und es ist auch immer die Frage, wenn wir uns nicht auf alles vorbereiten können, sollten wir uns auf das vorbereiten, was am plausibelsten ist und was wir auch umsetzen können. Und das sind hybride, zivile Fragen.
Wie sehen denn bei den hybriden zivilen Fragen die Antworten aus, wenn wir mal in die Praxis gehen? Also wenn man jetzt einfach einen ganz normalen Haushalt nimmt, was ist da Ihre Empfehlung?
Es gibt ja die Empfehlungen des Bevölkerungsamts für Katastrophenschutz und Krisenvorsorge. Die haben eine neue Broschüre rausgebracht. Die kann man sich runterladen im Internet. Und da steht drin, wir sollen uns mit Lebensmitteln versorgen, mit Wasser versorgen und sollen in der Lage sein, Nachrichten empfangen zu können. Das heißt, ein Kurbelradio. Das ist alles nicht falsch. Und es steht, wenn man nämlich tiefer in die Gesetze schaut, in das Gesetz über Zivilschutz, Katastrophenvorsorge zum Beispiel, da steht drin, staatliche Maßnahmen ergänzen die Selbstvorsorge der Bevölkerung. Und das ist ein Satz, der sollte uns aufhorchen lassen, weil damit, glaube ich, fast niemand gerechnet hat. Ich kenne so aus der Umgebung bei mir diese Einstellung, ja, der Staat kommt schon und hilft uns, wenn es hart auf hart kommt. Im Gesetz steht, der ergänzt nur und wir müssen uns selber vorbereiten, weil es eben keine an groß angelegte Nahrungsmittelvorsorge gibt und weil wir diese Sachen selber im Keller oder mit unseren Nachbarn teilen müssen.
Ja, wobei wir haben jetzt im Freundeskreis drüber gesprochen und kaum einer hat all das, was ja eigentlich empfohlen wird. Also wer hat denn schon ein Kurbelradio zu Hause?
Das wäre noch das Einfachste.
Ja, ja, aber haben Sie es?
Ich habe eins geschenkt bekommen. Vielen Dank dafür.
Okay. Ja, aber was sind zum Beispiel im Haushalt, es geht alleine dann auch um Fluchtwege. Wie geht man damit um?
Ja, im Privaten geht es um Sensibilisierung dafür, dass Infrastrukturen, die wir für selbstverständlich halten, dass sie nicht automatisch funktionieren und dass es keinen magischen Hebel gibt, um den wieder anzustellen. Sei das der Strom, seien das die verstellten Fluchtwege, die Sie gerade ansprachen. Wir müssen also uns dafür sensibilisieren, dass wir mehr Eigenverantwortung haben, als wir das manchmal denken. Und dass wir diese Eigenverantwortung in den nächsten Jahren auch wieder stärker ausleben müssen. Dass wir also bestimmte Sachen haben müssen. Und was mir immer wichtig ist, dass wir die nicht alleine haben müssen, nicht im Sinne von Prepping, wir helfen uns nur selber, stellen uns mit der Waffe vor unseren Keller und verteidigen das Wasser, sondern dass wir das gemeinsam machen müssen, mit anderen zusammen in der Nachbarschaft, in der Häuserzeile, im Hochhaus, dass nicht 15 Kurbelradios gekauft werden, sondern dass vielleicht 2 ausreichen.
Aber da kommt das wieder, was Sie jetzt eben aus Finnland erwähnt hatten, sprecht miteinander zum Tragen, genau. Oder? Das ist in Deutschland ja gar nicht so vorhanden.
Genau, es wird in Deutschland sehr ungerne über eigene Vorsorgemaßnahmen gesprochen. Da gab es Umfragen zu. Und es ist ein sehr individualisiertes Thema. Das heißt, Menschen bereiten sich entweder alleine vor oder gar nicht. Aber in jedem Fall ist es kein Thema, das breit diskutiert wird. Um das zu ändern, müsste sich die politische Kommunikation darüber ändern. Das heißt, wenn in Großbritannien in den Guidelines dann steht, redet miteinander, dann ist das eine direkte Aufforderung an die Bevölkerung. Und diese Aufforderung, die haben wir nicht bekommen.
Sie haben ja mit Politikerinnen und Politikern gesprochen, deren Job das eigentlich wäre. Was geben die Ihnen denn zur Antwort?
Ich habe mit Menschen gesprochen für das Buch, die dafür zuständig sind, diesen Schutz umzusetzen. Das sind natürlich die Leute, die das gerne vorantreiben wollen. Die sagen, ja, wir müssen drüber sprechen, wir müssen uns besser vorbereiten. Wir haben hier von A bis Z folgende politische Projekte auf dem Weg, können wir die mal umsetzen? Aber auf allen Ebenen, vom Städtetag bis hin zum Bundestag. Aber die Leute, die sich für dieses Nischenthema, was es bislang noch ist, interessieren, sind nicht immer die Leute, die das auch direkt umsetzen können. Das heißt, die Motivation auf allen Ebenen des politischen Systems ist aus meiner Sicht bei den Leuten, die ich gesprochen habe, sehr groß. Aber es fehlt noch an der zentralen politischen Steuerung.
Also das bedeutet, es fehlt diesmal nicht am Geld, sondern es fehlt nur an der Kommunikation?
Es fehlt auch am Geld, wie immer. Das ist klar. Wenn wir uns die sicherheitspolitische Lage in Deutschland anschauen, ist das Interessante daran, dass Sicherheitspolitik vielfach von unten aufgebaut wird. Da denkt man gar nicht drüber nach, aber die sicherheitspolitische Verantwortung für alles, was unterhalb der Schwelle von einem Verteidigungsfall liegt, liegt bei den Kommunen, liegt bei den Landkreisen, liegt bei den Städten und die sind finanziell klamm. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört.
3 Milliarden weniger, genau. Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg. Ja.
Und das ist nur Baden-Württemberg. Wenn man sich die Zahlen insgesamt anschaut, ist der Investitionsstau bei den Kommunen, insbesondere im Feld des Katastrophenschutzes, extrem hoch. Die Kommunen können sich vielfach die vielen Sachen, die sie machen sollten, gar nicht leisten. Und das ist ein Problem.
Also wo ansetzen?
Bei der Kommunikation, bei der Finanzierung und bei der Organisation. Also politikwissenschaftlich gesprochen, einmal das ganze Paket bitte.
Professorin Ursula Schröder ist bei uns in SWR1 Leute. Die Bundeswehr, die hat mit dem Operationsplan Deutschland einen Verteidigungsplan vorgestellt. Kann so etwas Kriegsangst schüren?
Also der Operationsplan Deutschland ist zunächst der Versuch, Deutschland vor Gefahren zu schützen. Also nein, der Operationsplan sollte uns sicherer machen. Aber die Herausforderung ist natürlich, in der Bevölkerung auch zu kommunizieren, was das soll. Das wird ja vielfach getan. Der Operationsplan ist sehr viel und sehr breit diskutiert worden. Mir geht es darum, das Drama zu vermeiden. Es geht nicht darum, dass wir morgen überfallen werden, sondern es geht darum, dass wir Selbstwirksamkeit brauchen, dass wir verstehen müssen, was können wir als Bevölkerung eigentlich tun. Und der Operationsplan Deutschland ist ein Teil davon. Da werden in erster Linie militärische Dinge verhandelt. Daneben sind aber auch zivile Aspekte wichtig.
Jetzt haben wir nur gehört, gerade das Thema Selbstwirksamkeit ist in Deutschland überhaupt nicht so auf dem Schirm. Was machen Sie denn da als Institut, um darauf aufmerksam zu machen?
Wir haben ganz unterschiedliche Formate in Hamburg. Und eines der Formate, das zwei meiner Mitarbeitenden gerade getestet haben, ist es, in Schulen zu gehen und da zum Beispiel über die Frage von Wehrpflicht und Wehrdienst zu sprechen. Und wir machen das auf eine vielleicht unorthodoxe Art und Weise. Das heißt, wir haben bei uns im Institut einen Generalstabsoffizier und wir haben natürlich Friedens- und Sicherheitsforscherinnen. Und wir schicken den Generalstabsoffizier zusammen mit einem Friedensforscher im Tandem in die Schulen und die diskutieren dann über die Wehrpflicht, über den Wehrdienst und versuchen das auch wenig dramatisch zu machen, einfach die Sachen zu erklären, wie sie sind, den Schülerinnen und Schülern zu erklären, was vielleicht auf sie zukommt, was die Bedingungen sind, unter denen sie auch aktiv werden müssen und das einfach ohne Drama.
Können wir es mal aufdröseln? Das stärkste Argument da vom Generalleutnant ist welches?
Von unserem Generalstabsoffizier?
Ja.
Das hängt immer von den Diskussionen ab. Ne? Das hängt davon ab, vertritt nicht immer der Generalstabsoffizier die Positionen, die wir erwarten würden und andersherum. Das heißt, es geht in der Diskussion um die Frage, welches Verpflichtungen haben wir, also die Bevölkerung gegenüber dem Staat, auch um die Frage, ob es wieder eine Wehrpflicht geben wird und ob es eine Wehrpflicht geben muss, weil es nicht genügend Soldatinnen und Soldaten gibt, die es freiwillig tun. Und wenn dem so wäre, dann kann es sein, dass in einigen wenigen Jahren eine Wehrpflicht wieder etabliert wird, die erst 2011, nicht so lange her, abgeschafft wurde.
Ja.
Und da ist dann die Frage, was heißt das eigentlich für die Jugendlichen in Klasse 10, 11 und 12? Können die verweigern? Gibt es einen Zivildienst? Müssen die dienen? Werden sie gezwungen zum Dienst an der Waffe? Nein.
Ist ja für die 18-Jährigen gerade hochaktuell, denn im Januar wurden die ersten Briefe verschickt und jetzt gab es vergangene Woche gerade die Rückmeldungen, wie viele Antworten denn gekommen sind. Also es hieß dann, mehr als ein Viertel aller 18-Jährigen hat noch nicht geantwortet, bedeutet aber auch 72% der angeschriebenen jungen Männer haben geantwortet. Wohl die Hälfte davon hat Interesse für einen 6-monatigen freiwilligen Wehrdienst signalisiert. Wie ordnen Sie solche Antworten ein?
Ich finde das höher, als ich es erwartet hätte. Zum einen, das Antwortverhalten ist sehr hoch. Ich gehe davon aus, dass es ein analoger Brief ist, den man in einen Briefkasten werfen darf. Da freut man sich schon, wenn Leute einen Briefkasten finden. Und es ist natürlich auch 50% der Leute würden einen Wehrdienst in Erwägung ziehen, halte ich für sehr hoch. Das sind nur 6 Monate, nicht wie früher, auch bis zu 2 Jahre mal. Das deutet darauf hin, dass die Problemlage in dieser Generation auch erkannt wurde.
Jetzt haben Sie ein Pflichtjahr angesprochen. Das wurde ja auch politisch immer mal wieder gefordert. Aber was ist daraus geworden?
Der Bundespräsident hat 2022, wenn ich das richtig erinnere, eine Pflichtzeit für alle Lebensalter gefordert oder vielmehr vorgeschlagen. Fordern kann er das ja nicht. Und da ging es darum, alle Menschen unabhängig von ihrem Alter dazu aufzufordern, sich für die Gemeinschaft einzusetzen. Sei das im Katastrophenschutz, sei das im Umweltschutz, sei das beim Militär, sei das in der Pflege. Und hier zu schauen, wie wir gemeinsam weiterkommen können. Und diese Idee einer Pflichtzeit finde ich sinnvoll. Ich weiß aber nicht, ob die erste Frage immer sein muss, ob es verpflichtend ist oder ob das nicht erst die zweite Frage sein sollte, weil wir müssen erstmal mehr darüber verstehen, wie eine solche gesellschaftliche Zeit, wie sinnvoll die ist, für was sie eigentlich helfen soll, was sind die Bedarfe. Und dann im zweiten Schritt erst geguckt werden sollte, brauchen wir das verpflichtend oder reicht ein wirklich sehr, sehr gutes, breites, freiwilliges Angebot? Es geht beides, aber es wird noch nicht ausreichend darüber gesprochen.
Naja, es gibt ja schon ein sehr großes Angebot, wenn man mal auf all die Ehrenamtlichen in Deutschland guckt.
Genau, und da ist Deutschland auch wirklich vorbildlich. Also gerade im Katastrophenschutz, da habe ich auch mit vielen Leuten gesprochen, gibt es unglaublich viele ehrenamtlich organisierte Menschen, die in ihrer Freizeit die Feuerwehren, das Technische Hilfswerk, den Arbeiter-Samariter-Bund, die Malteser und so weiter bespielen und dafür sorgen, dass unser Katastrophenschutz funktioniert. 90%, so wird geschrieben, der Katastrophenschutzeinsätze in Deutschland, die gefahren werden, sind ehrenamtlich. Das ist eine unglaubliche Zahl. Das sind Leute, die machen das neben ihrem Job. Unfreiwillig.
Könnte man dann andersrum wieder kritisch nachfragen, naja, weil das ehrenamtlich so gut läuft, läuft es vielleicht dann nicht verpflichtend, weil man es dann gar nicht braucht?
Diese Organisationen haben natürlich auch in vielen Bereichen Nachwuchsprobleme. Nicht alle davon, manche sind sehr gut aufgestellt, aber man sieht schon über die Generationen hinweg, dass das Interesse der Leute sich dauerhaft, langfristig und auch durch ganz viele Trainings einer Organisation zu verpflichten, etwas nachlässt. Und da muss nachgebaut werden, das heißt, der Staat oder die staatlichen Institutionen würden sehr gut daran tun, dieses unglaublich gute Ehrenamt, das wir hier haben in Deutschland, das nicht einfach als selbstverständlich zu sehen, sondern das anständig zu fördern und auch gleichzustellen. Also alle Helferinnen und Helfer gleichzustellen, denen die gleichen Pauschalen zu zahlen, das ist nicht der Fall, sondern ich habe eher den Eindruck, das wird dann immer nett gewertschätzt, aber nicht ernsthaft unterstützt und das sollte sich ändern.
Ja, es gibt beispielsweise Ideen, dann Steuererleichterungen für die zu schaffen, die ehrenamtlich tätig sind. Wäre sowas ein Anreiz?
Zum Beispiel. Oder das Helfergleichstellungsgesetz, das schon lange auf dem Tisch liegt, nicht umgesetzt wird, dass eben unterschiedliche Hilfsorganisationen, Einsatzorganisationen nicht unterschiedlich behandelt werden. Das schafft unglaublich viel Unmut im Ehrenamt.
Lässt sich da wieder ins Ausland gucken und zu gucken, wer macht das besonders gut? Gibt es da Beispiele?
Da ist Deutschland schon speziell. Wir haben schon das größte Reservoir am freiwilligen Engagement. Schweden hat auch unterschiedliche Zivilschutzverbände, die auch sehr gut funktionieren, auch freiwillig sehr gut funktionieren. Wir haben aber etwas, auf das die anderen Länder mit Neid schauen. Wir haben einfach eine breit etablierte, historisch gewachsene Ehrenamtkultur, die ihresgleichen sucht. Da können wir wirklich stolz drauf sein. Und die sollte erweitert werden. Da sollten auch Personengruppen rein, die noch nicht so weit vertreten sind. Das sind Frauen, das sind Menschen mit Migrationshintergrund, weil die Kultur recht homogen ist. Und an diesen Bereichen sollte weitergebaut werden.
Gibt es Beispiele, wo es in anderen Ländern verpflichtend ist, so ein Jahr oder ein halbes Jahr?
Es gibt wenige Fälle, in denen es eine wirkliche gesellschaftliche Pflichtzeit im Umfang von einem Jahr gibt. Die Schweiz ist natürlich bei vielen Dingen mit dabei. Viel beruht auf Freiwilligkeit. Es gibt Wehrdienste, die Wehrpflichten, die auch für Frauen beispielsweise gelten. Aber es gibt eigentlich noch kein gemeinschaftliches Jahr, was von Umweltschutz bis zum Wehrdienst alle Bereiche in der Form für ein Jahr umfasst. Aber es wird viel darüber gesprochen und es ist damit zu rechnen, dass sich das auch ändern wird.
Die Hörerinnen und Hörer machen sich Gedanken, hier kommen Nachfragen von jemandem, der ungenannt bleiben möchte. Aber wir hatten das Kofferradio eben und da schreibt jemand, da kam mir spontan eben im Auto der Gedanke, würde denn nicht auch das Autoradio gehen?
Solange die Batterie noch hält, natürlich. Aber die Frage ist, was passiert, wenn die Batterie alle ist?
Ja. Kurz und knapp beantwortet. Aus Tübingen schreibt uns Robert Köllner. Ich bin auch der Meinung, dass es schon recht viel freiwilliges Engagement gibt. Ich bin selbst in der Freiwilligen Feuerwehr. Vor allem in den ländlichen Gegenden gibt es aber das Problem der Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften. Die wenigsten arbeiten auch in dem Ort, in dem sie wohnen. Hier kann man nur appellieren. Geht zu den lokalen Rettungs- und Hilfsorganisationen. Das hilft nicht nur anderen, sondern ist auch erfüllend und immer sinnvoll. Was sagen Sie?
Völlig richtig. Und das sieht man auch im ländlichen Raum. Da beruht besonders viel auf ehrenamtlichen Kräften. Und das ist natürlich schwieriger zu organisieren, wenn Leute weite Strecken zur Arbeit pendeln und die gleichzeitig ein Feuer löschen müssen, dann ist das schwierig. Das heißt, wie kann man in langdauernden Katastrophenlagen, in langdauernden Fluten wie in Niedersachsen vor wenigen Jahren, wie kann man eigentlich dazu beitragen, dass Menschen auch über längere Zeit in solchen Krisenlagen aktiv werden können und müssen, weil wir ja davon ausgehen müssen, dass Extremwetter, Hitze, Dürre, Fluten in den nächsten Jahren sehr stark ansteigen werden. Und dafür müssen wir uns wappnen.
Ist das eigentlich wissenschaftlich erwiesen, wenn es mal Krisensituationen gab und so ein Ort das durchgemacht hat, dass anschließend das Gemeinschaftsgefüge ein anderes ist?
Ja, es gibt Forschung dazu, wie Menschen auf Krisen reagieren. Und in ganz akuten Krisenlagen kommen Menschen zusammen. Die gehen nicht zuerst mal plündern, sondern die Forschung, die es dazu gibt, sagt, Menschen helfen sich, insbesondere dann, wenn die Krisenlagen nicht allzu lange andauern. Und insbesondere dann, wenn Menschen helfen sie anderen Menschen, die sie kennen und die sie schätzen. Das heißt, es ist wichtig, sich zu engagieren. Es ist auch wichtig, die Nachbarn und die Nachbarinnen kennenzulernen. Es ist wichtig, sich zusammenzutun und vor der Krise schon zu überlegen, wie man sich gegenseitig helfen möchte. Da ist eigentlich der Kern. Nicht so sehr im individuellen Prepping, im Wasser, sondern in der Frage, wie kommen wir da zusammen durch?
Ja, dann schreibt uns Tim aus Reutlingen und sagt, ist selbst im Zivilschutz tätig und sagt, ein Grundsatz, den man sich merken kann, ist, der Staat ist kein Dienstleister für die Bevölkerung. Die Bevölkerung und jeder Einzelne ist am Ende der Staat im Gesamten. Wer nur wartet, bis er Hilfe erhält, für den wird diese unter Umständen immer zu spät kommen. Im eigenen Interesse sollte mit menschlichem Sachverstand vorgesorgt und geplant werden. Selbstfürsorge ist eine Pflicht. Alles andere ist Zusatz, der den Komfort erhöht. Das werden Sie wahrscheinlich unterschreiben.
Natürlich, staatstheoretisch ist das völlig richtig. Sicherheit und Schutz sind ein Versprechen des Staats, das nur durch die Unterstützung der Bevölkerung umgesetzt werden kann. Das ist nichts, was eine Dienstleistung wäre, auch wenn das manchmal so vorkommt, sondern es ist das, in das wir einbezogen werden. Und wir können damit rechnen, dass die Bevölkerung in den nächsten Jahren, wenn Krisensituationen zunehmen, stärker einbezogen werden wird. Und darauf müssen wir uns vorbereiten.
Werden in anderen Ländern die Bevölkerung da eher mitgenommen, weil sie ja die Kritik geäußert hatten, ja, bei uns passiert das zu wenig. Wie ist es in Frankreich zum Beispiel?
Ja, auch da gibt es natürlich Initiativen, dass die Bevölkerung sich stärker in freiwillige Dienste, auch in einen zivilen Dienst einbeziehen lässt. Da gibt es mehr Kommunikation. In eigentlich allen Fällen, die mir bekannt sind, gibt es mehr politische Kommunikation von ganz oben. Nicht nur in den baltischen Staaten, auch in Großbritannien sind solche Fragen Chefsache oder Chefinnensache, je nachdem. Da wird von oben kommuniziert, was erwartet wird und was passieren könnte. Das ist bei uns in der Form noch nicht so.
Setzen die in Frankreich denn auch was in der Praxis um? Weil die Kommunikation ist das eine, aber es muss ja auch was raus folgen.
In Frankreich gibt es erste Ansätze eines Dienstes, in dem alle Jugendlichen über mehrere Wochen in einen verpflichtenden Dienst gehen und sich dort verschiedene Organisationen anschauen, Freiwilligendienst leisten. Das ist noch ein sehr kleiner Kern von Engagement. Aber wir können in anderen Ländern auch sehen, dass da gerade viel drüber nachgedacht wird, viel geplant wird. Und hier geht es darum, dass wir auch in Deutschland da vor die Welle kommen und die politische Kommunikation auch anders ausrichten als bisher.
Wir sprechen über Schutz in Krisenzeiten mit Ursula Schröder heute Vormittag in SWR 1, Leute. Jetzt haben wir schon vieles gehört und dass es an der Kommunikation hakt, natürlich hakt es auch am Geld, aber wo man noch ansetzen muss, also was sind noch wichtige Punkte, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben?
Aus meiner Sicht geht es um demokratische Sicherheitspolitik und um die Frage, wie wir dazu kommen, dass niemand zurückgelassen wird. Dass also unser Schutz und das Versprechen des Staates in unseren Schutz wirklich für alle gilt. Jenseits von Migrationsgeschichte, jenseits von Alter, jenseits von körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Und da ist in Deutschland noch viel zu tun. Wir leben in der Situation, in einer Demokratie, nur noch 7% der Weltbevölkerung leben in liberalen Demokratien aktuell, in der wir es uns leisten können müssen, dass wir auch die Leute schützen, die niemanden haben, der sie schützt sonst. Und das ist noch nicht der Fall.
Also da, wenn man es ans Ahrtal denkt, da war in einer Einrichtung für Behinderte, war es wirklich so extrem, dass diese Menschen nicht gerettet werden konnten.
Ja, und das habe ich mir auch in unterschiedlichen Gesprächen bestätigen lassen. Es gibt in Deutschland wenig Konzepte für Inklusion im Bevölkerungsschutz, also für die Beteiligung von Menschen mit Inklusionsbedarfen in der Planung, aber auch in der Umsetzung. Also wer schützt eigentlich diejenigen, die zu schwach sind, die sich nicht bewegen können? Und hier an der Stelle ist Schutz aktuell ein Privileg. Das heißt, die Leute, die ein Auto haben, die mehr Einkommen haben, die können sich auch besser schützen. Und das darf natürlich nicht so sein. Das heißt, in diesem Bereich Inklusion, Alter, sind Menschen stärker herausgefordert, als sie es sein sollten.
Sie haben zu Beginn der Sendung die Broschüre erwähnt. In wie vielen Sprachen ist die denn herausgegeben?
Momentan gibt es die Broschüre auf Deutsch. Ich weiß nicht, welche Übersetzungen noch geplant sind. Früher lagen Übersetzungen vor. Ich gehe davon aus, dass sie übersetzt wird. Es ist aber häufig nicht die Sprache das zentrale Problem, sondern es sind die Gemeinschaftseinrichtungen, die man erreichen muss. Viele Leute sprechen Deutsch mit Migrationshintergrund, sprechen natürlich bestes Deutsch. Und da ist die Frage eher, in welchen gemeinschaftlichen Organisationen wird für die Broschüre Werbung gemacht?
Ja, also Sie schreiben von mutige politische Gestaltung, die fordern Sie. Wenn Sie jetzt mit den Politikerinnen und Politikern ins Gespräch kommen, was kriegen Sie denn da zur Antwort?
Momentan geht es eher noch um Durchwursteln. Wir sehen viel inkrementelle Politikgestaltung. Das ist in Demokratien normal, in föderalen Demokratien noch normaler. Es gibt aber wenig große Würfe. Und große Würfe in der Politik dürfen gerne von oben kommen, aus der Bundesebene. Insbesondere im Bereich der zivilen Verteidigung, des zivilen Schutzes, des Katastrophenschutzes muss auch von oben politisch gesteuert werden, müssen Schutzziele gesetzt werden, muss standardisiert werden. Und in diesem Bereich ist noch einiges zu tun.
Sie erwähnen dann das Beispiel von der Flut damals 1962 und dass die Menschen dann nach Helmut Schmidt gerufen haben. Was meinen Sie denn damit nochmal mit dem Beispiel?
Nach großen Krisen und Katastrophen kommt häufig politische Gestaltung auf den Weg. Es gibt diesen Spruch, man soll never let a good crisis go to waste. Man soll eine Katastrophe sozusagen nicht aussitzen, sondern dann was tun. Das gilt auch hier. Nach Katastrophen gibt es Möglichkeiten der Gestaltung. Die müssen genutzt werden. Und in Hamburg wird immer behauptet, Helmut Schmidt hätte sich über geltendes Recht hinweggesetzt. Das war nur in Teilen der Fall. Aber Menschen, die sich was trauen, Menschen, die experimentieren, die politisch gestalten und die Fehler einräumen können, sind jetzt gesucht. Und diese Form der Experimentierfähigkeit, das ist was, was wir brauchen.
Okay, dann war das der Schlussappell. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag, Ursula Schröder.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.